ein tolles, tolles Thema. Auferstehung. Ich habe mich so erinnert, war ja her schon, dass ich mit meinem Vater zusammen am Grab meiner Mutter die Kränze, Gestecke und Blumenschalen mit den ganzen Schleifen und den guten Wünschen und alles so beseitigt habe, abgeräumt habe. Die hatten ausgedient und das habe ich schon x-mal vorher auch erlebt, aber da habe ich gemerkt, das ist ein Unterschied, ob du das bei jemandem machst, den du kennst, oder ob da einfach jemand beobachtest, der da am Friedhof jetzt zugange ist und irgendwas macht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und es ist auch ein großer Unterschied, ob wir jetzt heute Morgen so allgemein nachdenken über Auferstehung und das auch besingen vielleicht, ganz allgemein, oder ob du jemanden persönlich vor Augen hast, der in den letzten 2 Jahren vielleicht verstorben ist, wo du überlegst, wie ist das mit ihm? Ist er einmal bei Jesus? Hat er Jesus gekannt? Ist er mit Jesus gestorben? Wird er bei Jesus leben? Oder auch, ein Unterschied, wenn du darüber nachdenkst, wo wirst du sein, wenn du gehst? Es geht wirklich am Ostermorgen absolut um Leben und Tod. Um nicht weniger, es geht gar nicht um Lebensstil am Morgen, sondern es geht wirklich um Leben und Tod. Wo werde ich sein, wenn ich hier gehe? Und das ist spannend. Und ich weiß nicht, ob solche Sätze helfen, wie eine Frau Karaske, als ich dann meinem Vater zugange war, sagte sie zu ihm so, eine Frau aus dem Dorf, irgendwann müssen wir alle gehen. Sie wollte damit trösten und einfach so ein bisschen was sagen. Ne? Irgendwann müssen wir alle gehen. Ne? Das ist klar, das wissen wir auch. Wir sind sterbliche Menschen. Irgendwann müssen wir alle gehen. Aber wohin? Ich habe es gelesen, aktuell Umfrage, dass nur jeder 5. Deutsche an die leibliche Auferstehung von Jesus glaubt. Nur jeder 5. Das heißt auch, nur jeder 5. glaubt eigentlich, dass er nach dem Tod irgendwo mal bei Gott sein wird oder leiblich auferstehen wird. Und ich weiß nicht, ob er das schon beobachtet hat, es fasziniert mich immer, dass viele Leute sagen, ah, da kommt nichts mehr. Und 2 Sätze später sagen sie, ja, wir hoffen ja, dass wir den und den wieder treffen, dass wir uns wiedersehen. Und es ist oft so in Anzeigen oder auch in Gesprächen drin, ja, also wir werden uns dann irgendwo wiedersehen, ohne Gott und ohne alles. Aber irgendwie ist diese Hoffnung doch da, dass es irgendwie doch gut weitergeht. Wir haben jetzt so richtig powerful, so laut gesungen, dass manche sich die Ohren schon zugehalten haben, dieses Bekenntnis der Freude, dass Jesus auferstanden ist. Und meine ganz persönliche Frage ist, glaubst du das? Hast du es gesungen? Glaubst du es auch? Denn ich habe diese erschreckende Zahl gelesen, auch in dieser Umfrage, dass nur etwas über 50% aller Freikirchler, die wir uns zählen, an die leibliche Auferstehung von Jesus glauben. Würde bedeuten, die Hälfte von uns, von 153, glauben dran und der Rest sitzt hier und freut sich mit uns an Ostern, aber es hat leider keine Bedeutung. Also, deshalb ist es auch ein sehr, sehr persönlicher Gottesdienst. Und es wünschen sich viele Menschen, wir auch, denke ich, wahrscheinlich die meisten, dass das Leben hier nicht alles ist, dass es doch irgendwie weitergeht. Und wenn du aber davon überzeugt bist, dieses Leben ist alles, dann musst du alles in die Jahre, wo du nicht mehr weißt, wie viele das werden, musst du da alles reinpressen. Und deshalb kriegen manche auch Panik, ne, dieses sogenannte Midlife-Crisis. Jetzt ist die Hälfte schon rum. War es das jetzt schon gewesen? Was kommt noch? Und es ist so schön, dieses Leben zu genießen, absolut. Aber es ist toll zu wissen, dieses Leben ist nicht alles, sondern es geht ewig weiter. Und dafür stellen wir die Weichen. Jesus hat den Weg bereitet und wir stellen einfach die Weichen, wo es hingehen soll. Ja, wie ist das mit den Beweisen für ein ewiges Leben bei Gott? Wer liefert uns diese Beweise? Also ganz ehrlich, wenn wir aufrichtig sind, können wir ja nicht sagen, dass uns die Bibel Gottes Wort Beweise liefert. Sie beweist es uns nicht. Sonst können wir sagen, wir machen das jetzt mal vor und dann habt ihr das alle gesehen. Aber wir haben ganz viele, und das ist unser Thema heute, auch viele historisch bezeugte Aussagen in der Bibel, dass Jesus wirklich auferstanden ist, über den Tod und über die Auferstehung von Jesus. Und darum geht es in unserem Predigttext heute. Ich wusste nicht, ob man das machen kann am Ostermorgen. ich, so eine Buchstabenwüste hier von Text zu geben, so viel Text. Aber Leute, das ist, was ich sage, ist nicht das Entscheidende, sondern was Gottes Wort sagt über die Auferstehung. Das steht unter anderem da drin und findet ihr alles auch in eurer Bibel, und das ist längst nicht alles. Aber einfach mal ein Teil von dieser Auferstehungsfreude, die hier bezeugt ist. 1. Korinther 15, das sagt uns, da gingen schon viele andere Kapitel voraus, da hat Paulus schon ganz viel über das Leben gesagt, über wichtige Dinge von Lebensstil als Christ und ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und am Schluss kommt er nochmal auf das Thema Auferstehung zu sprechen. Warum eigentlich? Wenn ihr mal auf euren Zettel schaut, auf der Rückseite ganz oben links, 12, sagt er, Christus wird somit als der verkündet, der von den Toten, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Das war auch in Korinth schon eine Frage, und deshalb haben wir auch diesen Text, deshalb schreibt Paulus das an die Gemeinde in Korinth. Das war der Anlass. Wer in den letzten Wochen, Monaten, Jahren so an einem Grab gestanden ist, wo er auch überzeugt war, der Mensch, der ist, hat mit Jesus gelebt, der setzt seine Hoffnung auf Jesus, der ist auch mit Jesus gestorben. Dann stehst du da, aber so kann ich das von mir sagen, die Auferstehung, du hast viel Hoffnung, aber die Auferstehung fühlst du nicht. Das fühlt man nicht. Und manchmal ist es einfach nur Elend und Trauer, auch wenn jemand gegangen ist, der Jesus gekannt hat. Die Auferstehung fühlst du nicht. Die kannst du nicht nachweisen in so einem Moment, auch wenn die Hoffnung vielleicht eine ganz andere ist. Das geht uns heute so, das ging den Jüngern damals so. Und wenn ihr an die Frauen denkt, die am Auferstehungsmorgen, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, das waren so die Ersten, die kamen, nicht um die Auferstehung zu feiern von Jesus, als er dort im Grab lag, in Jerusalem, sondern die kamen, um den Toten einzubalsamieren. Die wollten den toten Körper so ein bisschen länger haltbar machen, wie man das so gemacht hat. Die kamen, um ihn zu salben, nicht um die Auferstehung zu feiern. Ein Riesenunterschied. Was gibt uns Hoffnung? Auf welchem Fundament stehen wir bis heute? Und das wollen wir jetzt ein bisschen durchschauen. Ich gehe einfach diesen Text entlang. Nicht alle Verse ausführlich, aber am Anfang steigen wir mal ein mit Vers 1 und 2. Schreibt Paulus an seine Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Das ist das Evangelium, das wir euch verkündet haben. Die gute Nachricht von Jesus. Paulus sagt, ich habe sie euch verkündigt, die Gemeinde da aufgebaut, ich habe euch von Jesus erzählt. Ihr habt es im Glauben angenommen. Wir haben immer im Hinterkopf, da sitzen eine ganze Menge Leute, die glauben nicht an die Auferstehung von Jesus, aber die haben den Glauben Jesus angenommen. Geht offensichtlich beides. Dieses Evangelium ist die Grundlage eures Glaubens. Und durch dieses Evangelium seid ihr gerettet, wenn ihr euch nicht abbringen lasst davon. Offensichtlich ist es auch eine Option, dass man es angenommen hat und sich dann wieder irgendwo wegführen lässt davon. Das ist das Evangelium. Und nun beschreibt er dieses Evangelium, Vers 3 und 4. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das auch in Übereinstimmung mit der Schrift. Also Paulus gibt weiter in seinen Predigten und so weiter auf einen Korinther das, was er selber empfangen hat. Und das ist ganz wichtig. Ich lese euch mal noch einen kurzen Text aus dem Galaterbrief vor. Da schreibt er an diese Gemeinde dort, ihr müsst wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft auch nicht von einem Menschen empfangen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus hat sie mir selbst offenbart. Also es macht einen Unterschied. Es ist Gottes Wort an Paulus, das er weitergegeben hat. Das ist dieses Evangelium. Christus, wie gesagt, der Gott aus dem Messias, ist für unsere Sünden gestorben. gestorben. Und er verweist auf die Schrift. Das ist das, was wir Altes Testament nennen, das er bestens kannte. Er verweist auf, da ist es schon beschrieben. Gestorben für unsere Sünde, er wurde begraben. Heißt, Jesus war wirklich tot. Eine ganz spannende Frage, wenn man jetzt heute viele Zeitungen, Zeitschriften denken, dass sie müssen an Ostern irgendwie schon was schreiben, auch über Ostern. Schreiben, ja, Jesus war ja gar nicht tot, er ist nicht wirklich tot gewesen, deshalb kann er auch nicht auferstanden sein. Auch im Koran mal eine andere Sicht. Im Koran, Sure 4 steht, sie, die Schriftbesitzer, also die Juden, haben ihn, Jesus, nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern einen anderen, der ihm ähnlich war. Also es ist sehr übereinstimmend, was man auch so heute so hören kann. Und sie schreibt dann weiter, der Koran, sie haben ihn nicht wirklich getötet, sondern Allah hat ihn zu sich erhoben. Also nicht tot. Und Paulus legt so viel Wert drauf. Christus ist tot gewesen. Er wurde begraben. Also es war nicht ein Scheintod. Es war nicht eine Trickserei, sondern er war wirklich tot. Das ist für ihn ein zentraler Bestandteil des Evangeliums. Und dann, 3 Tage danach, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Hat ihn wieder zum Leben erweckt. Auch das ist in der Schrift bezeugt. Also, hier wird Gottes Handeln deutlich gemacht. Gott hat ihn auferweckt, passiv verfügt. Er hat ihn auferweckt. Er hat Jesus auferweckt. Und auferweckt bedeutet hier auch nicht, er hat nicht einen Leichnam wiederbelebt. Es gab ja einen, Johannes 11, Lazarus, der war tot. Und Jesus hat ihn von dem Tod auferweckt und hat ihn zurückgebracht in dieses Leben. In Klammer, wo er dann irgendwann auch wieder sterben musste. Was bei Jesus geschehen ist, Jesus auferwecken, war nicht ein Zurückholen in dieses Leben, sondern es war das ewige Leben, das unvergängliche Leben, in das er praktisch auferweckt wurde. Und es war letztlich, Römer 6 kann man das nachlesen, endgültige Befreiung von Jesus von der Macht des Todes. Endgültige Befreiung. Da ist keine Gefahr mehr durch Tod oder Krankheit oder sowas und das ist dann vorbei. Also eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Dauer des Lebens, dass Jesus auferweckt wurde. Und dann beschreibt er wurde nach der Auferstehung gesehen, das ist ihm hier wichtig, Zeugnis von der Auferstehung von Jesus und eigentlich das, was uns in uns Glauben bringen kann durch seinen Heiligen Geist. Wir haben keine Beweise. Wir können die Auferstehung nicht nachvollziehen. Herr Freitag ist ja in Jerusalem immer alles voll, die Via Dolorosa, voller Menschen, die Kreuze tragen, um das nochmal nachzuvollziehen, was damals passiert sein könnte in der Weise. Aber man kann das nicht nachvollziehen. Jesus im Grab liegt und dann, was du wieder auferstehst, kannst du nicht wiederholen. Das kannst du nur bezeugt hören und dann im Glauben annehmen oder auch nicht. Ich lese Verse 5 bis 8 im ersten Teil. Als er auferstanden, hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt, also mir, mein Paulus, sich selber. Also Jesus wurde begraben. Das bestätigt die Realität des Todes und Jesus ist auferstanden, weil es sich gezeigt hat, da wird die Realität der Auferstehung beschrieben. Zeugen, die wichtigsten Zeugen, die wird ganz anders, was waren denn die ersten Zeugen? Die sind ja gar nicht beschrieben. Das waren die Frauen, genau. Das waren die ersten am Grab. Warum stehen die hier nicht? Hat einfach mit dem Rechtssystem zu tun. Die galten damals rechtlich nicht als Zeugen, waren als Zeugen nicht zugelassen. Das war so. Aber wir dürfen sie erwähnen, weil in den Evangelien kommen sie auch ganz, ganz vorne immer vor. Die Frauen, denen Jesus zuerst begegnet, dann wird Petrus beschrieben, die 12. 500 seiner Leute zeigt die Pauluskante. Manche waren schon verstorben. Wir sind also im Korintherbrief 24 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Deshalb waren einige schon verstorben. Jakobus wird erwähnt, der leibliche Bruder von Jesus, Gemeindeleiter in Jerusalem, Verfasser des Jakobusbriefes, alle Apostel, alle, die den Auferstandenen gesehen haben. Und dann beschreibt Paulus auch, dass er selber beschreibt er einiges, wie er sich als Apostel sieht. Das lassen wir uns alles aus. Was, wo wir machen zum Beispiel Vers 12 weiter. Jetzt wird es richtig interessant, was Paulus hier sagt. Christus wird somit als der verkündet, der von Gott von den Toten, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, und das ist ganz wichtig, finde ich auch für uns, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus, ich finde es total krass, wie er hier vorgeht, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Es ist sinnlos, das Evangelium zu verkündigen. Es ist sinnlos, unser Gottesdienst macht keinen Sinn. Wir werden gleich sagen, ja gut, ein bisschen Moral, ein bisschen Lebensstil ist ja auch nicht schlecht, weil die Bibel gibt ja gute Werte und so. Paulus sagt, vergiss es. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann kannst du alles andere streichen. Dann ist es sinnlos, dass wir uns den Stress machen hier. Paulus, ne, der sich, hat sich verprügeln lassen und was weiß ich was, in Stürmen und Hunger und was weiß ich, das ist alles sinnlos. Ich mache mir hier das Leben schwer für eine Lüge, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Deshalb, das ist so wichtig, das Evangelium zu verkündigen, wäre sinnlos. Ich könnte es lassen. Euer Glaube, das Vertrauen, dass ihr in diesen Christus setzt, wäre sinnlos. Das ist ein Tode, der irgendwo liegt, oder vielleicht ist er nicht mal gestorben, sondern ist abgehauen, irgendwie bevor er gekreuzigt wurde. Aber es ist ganz, ganz radikal. Er sagt, wir werden alle falsche Zeugen. Also jede Predigt, jeder Hauskreis, der Kindergottesdienst, wo sie jetzt reden über Jesus, dass er auferstanden ist, alles falsche Zeugen, alles Lügen. So radikal ist Paulus. Er sagt, euer Glaube wäre eine völlige Illusion. Ihr könntet auch an was weiß ich was glauben. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man glauben kann. Das ist egal. Wenn Christus nicht auferstanden ist, und daran entscheidet sich alles, dann ist alles andere einfach eine Wunschvorstellung. Und die Schuld, die ihr meint, ihr hättet die losgekriegt durch Christus am Kreuz, die habt ihr immer noch, hättet ihr immer noch, wenn Christus nicht auferstanden ist. Aber weil er auferstanden ist, ist Vergebung da. Das heißt, letztlich werdet ihr verloren. Ohne die Auferstehung von Christus werdet ihr verloren. Ihr kennt diese Kraft nicht. Und was ich so stark finde, wenn er am Schluss dann das so fast nochmal zusammenfasst, sagt, ihr werdet bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das hat mein Denken so ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Ich dachte immer, ja gut, die 10 Gebote zu leben, ist das für eine Gesellschaft gut, finde ich auch richtig. Ne? Aber Paulus sagt, also wenn Christus nicht auferstanden ist, dann können wir eigentlich alles andere vergessen. Gibt immer etwas, was uns essen und trinken, den Mord sind wir tot. Ne? Also so diese, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles eine Illusion. Und dann macht ihr euch so viel Stress, ihr steht morgens auf um 9 oder um 8:30 sonntags und geht zum Gottesdienst, lernt euer Nachbarn zum Dealer fragen und Brötchen holen, gemütlich frühstücken im Garten. Ihr macht euch diesen Stress. Ihr seid bedauernswerter als alle Menschen. Also ich habe von einem Nachbarn, als wir noch im Speyer gewohnt haben, da habe ich immer gemerkt, der bedauert mich immer. Wenn wir dann so losgezogen sind um 8:30, denke ich, ach, die Armen, fromm, der arme Pastor, jetzt muss der da wieder losziehen am Sonntagmorgen. Wir setzen uns jetzt im Garten und genießen unsere Brötchen und freuen uns des Lebens. Und der muss jetzt wieder da im Gottesdienst sitzen und beten und singen und predigen und was weiß ich was. Paulus sagt, ja, ihr seid bedauernswert, ihr macht euch so einen Stress, ihr kommt abends zu Passionsabenden und setzt euch da 2 Stunden hin, kommt zu Gebetsabenden und euer Lobpreis, okay, das können wir auch im Stadion machen, ne? Wenn da ein tolles Fußballspiel ist, ist es auch ein Lobpreis, schneller als alles. Warum ist das so radikal? Und ich finde es gut, einfach mal ein bisschen diese Konsequenz auch zu bedenken. Christ sein, Jünger sein, mit Jesus unterwegs sein, ist kein frommer Lebensstil. Das ist auch schön, wenn das einer wird, natürlich, aber zu entscheiden ist, dass Christus auferstanden ist im Leben, dass diese Kraft in uns leben will und diese Hoffnung. Und deshalb ist Paulus da so, schwarz-weiß, wie ich finde, bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und dann geht er zum Glück, hört er gar nicht auf an dieser Stelle, sondern unterstreicht das nochmal: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und weil Christus auferweckt wurde, werden alle Menschen auferweckt. Nicht nur die Christen, auch die anderen. Es ist nicht aus nach dem Tod. Nur die Orte, wo man dann ist, sind unterschiedlich, steht hier nicht drin. Er schreibt in jeder Gemeinde, deshalb redet er von denen, die in Christus auferweckt werden. Und ich lese Vers 20 bis 22. Also ihr seid bedauernswert, wenn Christus nicht auferstanden wäre und so weiter. Und dann sagt er, doch, es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Also redet von Adam und dann von sich. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ganz so sagt uns das Paulus, weil Christus auferstanden ist. Und wenn ihr zu den 47% Freikirchen gehört, die sagen, die Welt darf sich auferstehen, von Christus ist mir nicht wichtig. Kein Problem. Die können alles vergessen, alles andere vergessen, sagt Paulus hier. Und deshalb ist dieser Ostergottesdienst Einladung zum, jawohl, Dankeschön, zum Glauben an Jesus, das anzunehmen und wirklich sich Gedanken zu machen, wie stehe ich dazu, Auferstehung, Jesus auferstanden, ich werde auferstehen, ich werde bei ihm sein. Wenn du das weißt, lebt sich's besser, lebt sich's anders, bin ich hundertprozentig überzeugt. Du gehst hier auch noch durch die Stürme und Dunkelheiten des Lebens durch, du bist auch noch krank oder sowas und du wirst auch sterben, wenn Jesus nicht wiederkommt, aber es lebt sich anders mit dieser Perspektive. Oder wenn du den Eindruck, wenn ich den Eindruck habe, ich fahre im Auto irgendwo hin und weiß gar nicht mehr, ob das noch überhaupt richtig ist, dann fühle ich mich total unwohl. Aber wenn ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, dann ist es anders. Beim anderen ist es noch schlimmer. Wenn du dann berg runter gehst und denkst, wenn du jetzt falsch bist, musst du nachher wieder ganz hoch. Das ist kein guter Gedanke. Ne? Also es ist gut zu wissen, wohin man unterwegs ist. Das ist eine Karte hier. Ich lese es mal vor, für Leute, die am Internet zuhören. Da steht drauf, also Geburtstagskarte, Happy Birthday, habe ich gesehen in Landsberg in einem Laden, da habe ich fotografiert. Da steht drauf, man lebt nur einmal und wenn man es richtig macht, dann reicht es auch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist nicht meine Lebensphilosophie, also überhaupt gar nicht. Ich denke, dieses Leben ist wirklich von Gott geschenkt, dass wir es genießen, dass wir es feiern. Wir leben ja nicht in dieser Welt, um zu sagen, ja, das ist jetzt halt in so eine schräge Übergangszeit und das Beste kommt, das stimmt, das Beste kommt noch. Aber dieses Leben ist ja auch ein großes Geschenk von Gott, dass wir gestalten dürfen, dass wir genießen dürfen, wo wir auf dem Weg mit ihm unterwegs sein können. Also ganz super, ne? Also vieles ist ja richtig. Wenn man es richtig macht, dann ist es ganz viel schon, dieses Leben. Aber Paulus weist darüber hinaus, ne, auf das Leben nach diesem Leben, das nicht zu Ende gehen wird. Und wer das so vor Augen hat, der lebt anders, der lebt besser, da bin ich überzeugt davon. Zu wissen, das ist nicht alles. Und an dieser Stelle ist mir so meine persönliche Situation bewusst geworden. Ich lebe seit 7 Wochen weiß ich nicht mehr, mit der konkreten Diagnose Krebs, Prostatakrebs, Operation steht bevor, wenn Gott nicht übernatürlich heilt, die Operation ist geplant. Ich weiß nicht, in ihm geboren und ich weiß auch, und ich habe gemerkt, dass immer, du siehst Bibeltexte und Themen auch immer anders hinten, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist und stehst. Dieses Thema Auferstehung, also Leute, ich will noch lange leben und ich bete, dass dass die OP gut geht und dass es super wird, ne? Und habe noch viel vor und bin überzeugt, dass Gott es auch schenken wird. Bin auch sehr geborgen, bin überzeugt, Gott ist gut. Das ist für mich keine Frage, aber ich habe gesehen, wie es gut ist, wenn die Perspektive auch weitergehen kann. Zu wissen, dieses Leben ist gut, mal besser oder schlechter, mal sind die Perspektiven besser oder schlechter, aber die ganz große Sicht, die ganz große Perspektive, die ist genial. Das ist für euch nach so einem Bild, wenn du so auf einem ganz hohen Gipfel stehst, der Himmel ist blau und es ist ganz klar und du hast einen ganz, ganz weiten Blick und du genießt es einfach. Und das ist schön, da kannst du manches, was so vor dir liegt, was nicht so angenehm ist, auch anders verkraften, anders verarbeiten, zu wissen, Gott ist da, er ist gut, ich bin in Frieden, ich bin bei ihm geborgen. Nächsten Sonntag, wenn ihr hier seid, werde ich im Krankenhaus liegen, in München, Barnik. Am Freitag ist die OP. Und mir ist es so wichtig geworden, auch gleich in den ersten Wochen, ich bin so dankbar für unsere Gemeindeleitung, wir haben da uns Zeit genommen zum Gebet, nach Jakobus 5 auch. Das hat mir sehr viel Frieden und Geborgenheit gegeben. Der ist zwischendurch mal ein bisschen angefochten, klar, aber einfach zu wissen, ich muss jetzt nicht in einen Aktionismus ausbrechen und Heilung da und dazu, sondern einfach bei Gott. Und Gott wohnt in unserer Gemeinde und er bevollmächtigt Leute auch hier. Und da bin ich so dankbar, es war für mich so klar, das ist meine Anweisung, diesen Weg zu gehen. Und da bin ich einfach so wirklich happy und danke euch auch für eure Gebete in den nächsten Wochen für Lene und mich auch. Man lebt nicht nur einmal hier auf dieser Welt, sondern es geht weiter und ich möchte es eben hier weiter genießen, aber es ist so was Gutes, diese Auferstehungshoffnung zu haben. Und ich wünsche jedem von uns, dass er jetzt vertrauen kann, dass er diesen Text von Paulus liest und dass der Heilige Geist sagt, boah, genau das ist das, was du brauchst und was ich dir geben möchte, diese innere Gewissheit, die Gott schenkt durch seinen Geist, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir dieses ewige Leben bei Gott vor uns haben, nicht das ewige Leben ohne Gott, das gibt es ja auch, die Auferstehung beinhaltet ja die Auferstehung aller Menschen. Also, das ist mein Wunsch, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen, Ostern feiern, das ist genial, aber einfach das ganz schwarz-weiß mal sehen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann kannst du alles vergessen. Dann ist Gottesdienst Stress und Mitarbeit sinnlos. Auch wenn es die Menschen ein bisschen besser macht vielleicht. Aber das Entscheidende ist, dass Christus auferstanden ist. Also das ist für mich Trost und dann möchte ich euch einfach auch so diese Form als Zeugnis wiedergeben. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, wir haben so besprochen, dass wir Abendmahl und Lobpreis zusammen machen, dann ist es für mich wirklich eine Feier, auch für mich, obwohl ich weiß, welche Perspektive jetzt da ist und andere sind diesen Weg schon gegangen oder haben die noch vor sich, keine Ahnung, ganz andere Fragen. Aber dieses Wissen, diese Kraft der Auferstehung ist in denen drin, die mit Jesus unterwegs sind. Das ist einfach so genial. Zu wissen, dass dein Leben, mein Leben nicht in der Hand von Menschen ist, auch nicht von Ärzten oder von irgendwelchen anderen, sondern in der Hand des allmächtigen Gottes, der es geschafft hat, den toten Jesus aus dem Grab aufzuerwecken und der sitzt zu Rechten Gottes. Und das ist große Hoffnung. Und deshalb wollen wir jetzt auch Abendmahl feiern zusammen. Und zwar in der Weise, dass wir Lobpreis ist dann parallel. Wir haben hier zwei Stationen wieder, Brot und Saft. Da werden jeweils zwei Leute stehen aus der Gemeinde, die werden euch das einfach anbieten und werden nichts sagen. Also wenn ihr da steht und wartet, bis die irgendwas Gutes zu euch sagen, dann steht ihr morgen früh noch. Also die werden nichts sagen. Die werden euch nicht angucken und viel Freude ausstrahlen. Aber ihr geht einfach durch. Wir machen am besten, dass wir hier so rumgehen. Hier die erste Station, dass wir so ein bisschen Fluss da drin haben und hier am Ende können zwischendrin auch stehen bleiben mit dem Brot oder so, ihr müsst es nicht schnell sein. Der Lobpreis wird über euch hinweg dröhnen, euch mitnehmen und dass wir das zusammen. Christus ist gestorben für uns. Er hat unsere Sünden vergeben. Jeder kann es annehmen und wir werden mit ihm reden. Das steckt in diesem Abendmahl drin. Ich möchte die Einsetzungsworte lesen, die Paulus ein paar Kapitel vorher geschrieben hat, auch an diese Gemeinde in Korinth, wo er sagt, In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte auch Gott dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren darüber, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Wer weiß, wie es weitergeht? Bis er wiederkommt. Und es kann nur einer wiederkommen, der auferstanden ist und lebt. Ja, also das ist der Training. Und so lange verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und deshalb wird für mich das Abendmahl auch heute so zu eurer Vergewisserung der Freude: Christus ist auferstanden. Seine Auferstehungskraft ist in mir. Und ich werde ewig leben bei ihm, wenn ich diese Erde verlasse oder wenn er wiederkommt. Nehmt es einfach mit, alles drumherum, was auch wichtig ist, die Kraft für jeden Tag, die ist auch wichtig, aber dieses Radikale von Paulus, das ist alles in Christus.